Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich freue mich, wieder hier zu sein bei euch. Es ist schon etwas her, dass ich hier sein konnte. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tabea. Ich bin hier in Eisenstadt geboren, im Krankenhaus. Genau, und ich bin auf jeden Fall hier in der Gemeinde schon eine ganze Weile. Und ich freue mich, immer mal wieder bei euch zu sein. Immer wenn ich gefragt werde, dann werde ich hier sein, um mal eine kleine Predigt mit euch quasi durchzugehen. Genau, ihr seht schon das Thema. Das Thema der heutigen Predigt ist, kann Jesus eigentlich nachvollziehen, wie es mir gerade geht? Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, nicht von jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, wie ihr gerade hergekommen seid, was euch belastet, was euch freut, was euch bedrückt. Aber ihr dürft gespannt sein, was in der Predigt dazu kommt und auch einfach, was Jesus euch heute Morgen sagen möchte. Heute wird es nämlich darum gehen, dass wir uns weiter im Philipperbrief einfach anschauen, was uns Jesus sagen möchte. Wer eine Bibel mit hat, eine elektronische Bibel auf dem Handy, ist auch völlig in Ordnung. Die könnt ihr gerne aufschlagen. Wir sind im Philipper 2 und wir wollen uns aber natürlich erstmal anschauen, wie ging es eigentlich im Philipperbrief los? Was ist der Philipperbrief und was ist dort eigentlich passiert? Also mein erster Punkt ist, wie wurde der Philipperbrief eigentlich eröffnet? Für die von euch, die da waren, die können sich daran vielleicht erinnern, die anderen vielleicht nicht. Deswegen ein kurzer Rückblick. Der Brief wurde eröffnet mit Paulus. Der Paulus hat den Brief geschrieben und ganz wichtig, der Paulus sitzt im Gefängnis. Also immer, wenn ihr jeden einzelnen Vers, die jetzt kommen, lest, denkt daran, Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Paulus fängt an und er dankt für die Treue und für die Großzügigkeit der Philipper. Er erinnert sie auch, dass Gott angefangen hat, ihr Leben zu verändern. Und dann versichert er ihnen auch sogar, dass Gott damit weitermachen wird, sodass Liebe und Treue in ihrem Leben wachsen werden und auch auf eine richtig schöne Weise zum Ausdruck kommen werden. Dann spricht Paulus auch ihre offensichtliche Sorge an, wie es ihm eigentlich im Gefängnis geht. Weil, wie gesagt, er sitzt im Gefängnis und die Gemeinde in Philippi, an die dieser Brief hier geschrieben wird, die fragen sich natürlich, Paulus, du sitzt im Gefängnis, wie geht es dir? Aber es ist immer wieder verrückt für mich zu sehen, dass Paulus so einen ermutigenden Brief schreibt und auch diese Verse, die wir uns heute anschauen werden, hoffe ich, dass sie euch genauso ermutigen, wie sie mich ermutigt haben. Und dass er so viel Ermutigung in sich trägt und von Gott bekommen hat, obwohl er in Ketten im Gefängnis sitzt. Weil ich glaube, wenn man selbst leidet, wenn man selbst voll ist von Leid, von Sorgen, ist es manchmal schwer, andere zu ermutigen. Und es ist ganz besonders auch schwer, von seinem Leid auf was anderes zu schauen, weil man so eingenommen ist mit seinen Leidensgedanken. Aber Paulus ermutigt sie sogar. Paulus sitzt also in einem römischen Gefängnis und selbst da sagt er, dass es noch etwas Gutes daran gibt. Nämlich, er kann anderen von seinem Glauben erzählen. Da frage ich mich wirklich immer wieder, wow, Paulus, wie machst du das? Du sitzt im Gefängnis und du siehst auch noch etwas Gutes daran. Also lasst uns mal heute von diesem unfassbar beeindruckenden Gefängnisinsassen etwas hören. Weil Paulus lehrt uns etwas über Jesus. Von dem wollen wir etwas lernen. Wer also eine Bibel mit hat, analog oder digital, darf gerne mitlesen. Wir sind in Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Bevor wir aber diesen Text lesen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir so, dass wir dein Wort lesen dürfen und dass wir hier zusammen sind. Ich danke dir, dass wir es auch verstehen dürfen und dass du ein nahbarer Gott bist, der mit uns in Verbindung stehen möchte. Ich danke dir so, Jesus, dass du unser Herr bist und dass wir zu dir beten dürfen. Danke, dass wir mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, alles, was uns belastet, bedrückt und Freude macht, danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und dass wir wissen, dass wir bei dir mit offenen Armen empfangen werden. Ich danke dir so, Jesus, dass du hier bist, dass du redest, dass du auch heute noch real sprichst. Und ich danke dir echt, dass wir jetzt in dein Wort einsteigen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du alle meine Worte wegnimmst und dass du sprichst. Dass du durch mich sprichst, dass du hier wirkst, dass du mitten unter uns Veränderungen schaffst. Sodass wir auf dich sehen. Sodass wir was Neues von dir lernen oder auch in allen Dingen bekräftigt werden. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.
Amen.
Ich habe mich heute mal entschieden, Entschuldigung Ulrike, dass ich aus der Hoffnung für alle lese, mache ich vielleicht sonst nicht. Aber ich finde einfach, der Text ist hier am eindrücklichsten und am einfachsten zu verstehen. Deswegen, genau, lese ich aus der Version Hoffnung für alle. Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Seht auf Jesus Christus. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wenn ich mir die Verse 1 bis 4 anschaue, wo es darum geht, dass Paulus an die Christen in Philippi schreibt, ich habe so viel Gutes schon bei euch gesehen. Ihr ermutigt einander, ihr liebt einander, ihr habt eine herzliche Gemeinschaft miteinander, die vom Geist Gottes bestimmt ist. Dass er sich darüber freut, dass diese Liebe als Band quasi zwischen den einzelnen Christen ist. Da muss ich ganz, ganz stark, und ich glaube, Micha würde mir da zustimmen, als Englischcamp wieder zurückdenken, was wir vor einigen Wochen hier in Griesen hatten, wo so viele junge Leute zusammenkommen und wo immer quasi gesagt wird, wow, was hier für eine Gemeinschaft ist, die ist nicht von dieser Welt. Die ist so viel höher, die ist so viel mehr, da ist so eine herzliche Liebe hier. Und das obwohl, oder vielleicht auch gerade weil, wir Leute aus Amerika, aus der Slowakei, aus Tschechien, aus Deutschland, aus ganz verschiedenen Ländern, verschiedenen Glaubensrichtungen, verschiedenen Hintergründen haben, die zusammenkommen und die als Christen einfach Gott loben wollen. Manche, die auch überhaupt keine Christen sind, aber einfach die merken, cool, hier ist wirklich diese Gemeinschaft, wir trösten uns, wir spüren, dass da eine Liebe vorhanden ist, die man kaum erklären kann. Ermutigung ist da. Und wenn ich an euch, an unsere Gemeinde hier vor Ort denke, dann, und mir manchmal nicht so einfällt, was kann ich eigentlich beten, mir fehlen da manchmal die richtigen Worte, dann nehme ich mir diese Verse und sage, Gott, ich bitte dich für die Gemeinde hier, dass sie sich gegenseitig ermutigen, dass jeder zu liebevollem Trost bereit ist. Dass jeder, der reinkommt, diese Gemeinschaft und Gottes Geist spürt. Dass jeder spürt, dass eine herzliche Liebe ist zwischen euch. Sodass man sich darüber freuen kann. Aber natürlich nicht nur hier in der Gemeinde vor Ort, sondern wir wissen, wir sind Christen weltweit. Egal wo wir als Christen hingehen und andere Christen treffen, dürfen und sollen wir diese Gemeinschaft, diese Liebe spüren, die Gottes Geist in uns bewirkt. Die Überschrift hier in meiner Bibel heißt: Seht auf Jesus Christus. Und das ist auch, was ich mir wünsche für diesen Gottesdienst, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass wir auf Jesus Christus schauen. Ich glaube, jeder von uns hört so viele Stimmen, so viele Sprichwörter, so viele, weiß ich nicht, Motivationscoaches, die uns irgendwas sagen möchten. Wenn ich nur daran denke, an letzte Woche, habe ich wieder auch von meinen Schülern wieder gehört, die gesagt haben: Frau Freitag, Sie müssen nur auf Ihr Herz hören. Ich weiß gar nicht, wie darauf kam. Frau Freitag, Sie müssen auf Ihr Herz hören. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Sprüche: Du brauchst dieses Gewinner-Mindset. Du musst irgendwie nur daran denken, dass du musst daran glauben. Oder du bist, was du isst, oder was auch immer für Sprüche wir alle so hören. Und ich habe oft das Gefühl, dass das, was uns die Gesellschaft so sagen möchte, revolutionär dagegen spricht zu dem, was Jesus eigentlich hier auch gerade in diesem Text sagen möchte. Gerade letzte Woche haben mich wieder Schüler gefragt: Frau Freitag, warum fahren Sie eigentlich mit der U-Bahn, wenn Sie eigentlich ein Auto haben? Zeigen Sie doch mal, was Sie haben, sonst denken wir noch, Sie sind arm und wir wollen alle keine Lehrer werden. Es scheint also auf so Bescheidenheit, also ich möchte nicht mit dem Auto fahren, sondern vor allem in Berlin einfach mit der U-Bahn fahren, hat ganz verschiedene Gründe. Aber ich habe das Gefühl, dass Bescheidenheit, die Jesus ja oder die Paulus hier auch anspricht, dass Jesus sich gedemütigt hat und natürlich auch bescheiden ist, dass das überhaupt kein Wert mehr ist in unserer Welt, es sich anzustreben lohnt. Also wir sehen hier, dass das, was Jesus sagt, und wenn wir auch gleich weiter in den Text gehen, werden wir es noch mehr sehen, dass das, was Jesus sagt, hier wirklich etwas Revolutionäres ist, was auch unser Denken verändern kann und soll. Weil Jesus gab sich selbst auf für uns und wurde arm für uns. Ich möchte euch mal meine Gliederung dazu vorstellen. Und zwar ist die Frage, ich habe ja gerade gesagt, Jesus wurde arm für uns, Jesus hat sich für uns aufgegeben. Die Frage ist, was hat Jesus eigentlich aufgegeben? Und dann als dritter Punkt, hat Jesus menschliche Eigenschaften? Und viertens, kann Jesus meine Versuchungen verstehen? Wir werden uns an dem Text langhangeln und wir werden über die verschiedenen Punkte nachdenken. Also, zweiter Punkt, was hat Jesus eigentlich aufgegeben oder auch der große Tausch? In Vers 6 lesen wir, dass obwohl Jesus in göttlicher Gestalt war, er nicht selbstsüchtig daran festhielt, Gott gleich zu sein. Und dann Vers 7, nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Paulus bekräftigt hier, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war. Also Jesus als Mensch, der auf die Welt gekommen ist, der aber von Ewigkeit her schon Gott war. Das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Religionen. Die von euch, die sich mit verschiedenen Religionen beschäftigen, wissen wahrscheinlich, dass im Islam Jesus ein Prophet ist. Mohammed ein größerer Prophet, Jesus aber als der Prophet. Aber hier, was wir hier sehen in Vers 6, ist, dass Paulus wirklich sagt, Jesus war von Ewigkeit her schon Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Wort Gott schon in meinen Mund nehme, fühle ich mich oft sehr unwürdig, überhaupt seinen Namen zu sagen. Ich kann manchmal gut verstehen, warum die Juden auch im Alten Testament und auch generell heutzutage noch ein anderes Wort quasi benutzen für Gott. Weil es mir auch so geht. Gott ist so heilig, so mächtig. Gott hat keine Schuld. Gott hat nichts mit Schuld zu tun. Es gibt bei ihm nichts Unreines und nichts Unreines kann überhaupt bei ihm bestehen. Er hat die Welt erschaffen. Er hat alles in seiner Hand. Selbst all die Dinge, die für uns viel zu groß scheinen, hat Gott in seiner Hand. Das ist alles zu groß für meinen kleinen Kopf. Und Jesus ist und war Gott. Und obwohl Jesus damit alle Rechte und Privilegien und Ehren Gottes hatte, die ihm natürlich auch niemand absprechen konnte, war er bereit, sie für eine Zeit lang aufzugeben. Stellt euch das mal vor, zu hoch für uns. Alex und ich haben versucht, uns ein Beispiel zu überlegen, damit es ein bisschen greifbarer wird, weil ich glaube, es ist wirklich schwer zu verstehen. Und wir haben so überlegt, das einzige schlechte Beispiel vielleicht, was uns dazu einfallen könnte, ist, dass ihr kennt, glaube ich, alle Prinz Harry, der in der Königsfamilie war und der gesagt hat, ich gebe alle meine Rechte und Privilegien als Königssohn auf und ziehe in ein anderes Land und möchte da einfach ein normales Leben wie ein normaler Bürger quasi führen. Er muss jetzt auch GEZ bezahlen, er muss jetzt auch Krankenversicherung bezahlen, er muss sich um so viele Sachen kümmern, die er, glaube ich, am Königshof natürlich nicht hatte. Und bei Jesus natürlich noch viel, viel, viel doller. Jesus hat all das aufgegeben, was er bei Gott hatte, alle Rechte, alle Privilegien, und kam auf unsere Erde mit Staub und Dreck und war hier als Mensch. Und trotzdem war Jesus Gott gleich und sagte das auch während seines Wirkens immer mal wieder auf der Erde. Ich habe euch da ein paar Verse mitgebracht. In Johannes 5, Vers 18 steht: Nachdem Jesus an einem Sabbat heilte, waren die Pharisäer noch fest entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf einer Stufe. Der erste Vers, der zeigt, dass Jesus von sich selbst sagt, Gott ist mein Vater und wir sind dadurch auf einer Stufe. Und für die Leute damals vor Ort war es sofort klar, der muss getötet werden, weil das ist Gotteslästerung. Er kann sich doch nicht mit Gott auf eine Stufe stellen. Aber Jesus zeigt hier, ich bin Gott, Gott ist mein Vater, wir sind auf einer Stufe. Oder in Johannes 10, Vers 38, wo Jesus sagt, der Vater lebt in mir und ich lebe im Vater. Also eine enge Abhängigkeit zwischen den beiden. Oder in Johannes 14, Vers 9, wo Jesus antwortete, also Philippus antwortete und sagt, Philippus, nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen. Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Das heißt hier wieder, Jesus sagt quasi, wer mich gesehen hat, der hat auch Gott gesehen, der hat den Vater gesehen. Enge Verbindung wieder zwischen den beiden. Oder auch in Hebräer 1, Vers 3, wo geschrieben steht, in dem Sohn, also in Jesus, zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Ebenbild, vielleicht ein schwieriges Wort, Ebenbild einfach als Abbild. Das heißt, wenn Jesus in den Spiegel sieht, sieht er Gott. Wenn Gott in den Spiegel sieht, sieht er Jesus. Das ist schwierig, aber so stelle ich mir das immer vor. Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wir sehen also hier, Jesus war Gott gleich und sagte das immer wieder auch während seines Wirkens, das heißt, während er selber auf der Welt war. Er kam aber auch als Mensch auf diese Welt. Und da finde ich spannend, mir anzuschauen mit euch, hat Jesus eigentlich menschliche Eigenschaften? Deswegen dritter Punkt, hat Jesus menschliche Eigenschaften, weil die bräuchte er vielleicht auch, oder vielleicht hilft uns das auch, wenn er menschliche Eigenschaften hat, damit er vielleicht auch wirklich verstehen kann, wie es uns gerade geht. Das ist ja unsere Hauptfrage heute Morgen. Jesus wurde mehr als nur Gott in einem menschlichen Körper. Er nahm sogar menschliche Wesenszüge und Eigenschaften an. In Lukas 2, Vers 52 steht, dass Jesus von seinen Eltern gesucht wird. Er macht eine große Reise mit seinen Eltern, zu Fuß natürlich. Und er sagt dann aber nicht Bescheid, dass er nicht mit seinen Eltern zurückgeht. Er sagt nicht Bescheid, wo er eigentlich ist. Richtig typischer Zwölfjähriger, habe ich mir gedacht. Richtig typisch, sagt nicht Bescheid, wo er ist. Oder auch in Galater 4, Vers 4, wo geschrieben steht, dass Jesus wie ein Mensch geboren wurde und dass er auch den Forderungen des Gesetzes unterstellt war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ein Gott in den menschlichen Körper eingefragt worden könnte und auf die Welt gekommen ist, unter Schmerzen auch überhaupt auf die Welt kam, übersteigt manchmal meine Vorstellungskraft. Jesus kam auf diese Welt, er wuchs heran und nahm in Weisheit zu und er ist geboren und musste den Forderungen des Gesetzes unterstellt werden. Das heißt, er musste all den Sachen folgen, die die ganz normalen Leute damals auch folgen mussten. Also Jesus ist so viel mehr, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Er ist gleichzeitig Gott und auch Mensch. In Kolosser 1 steht, dass er der Ursprung allen Lebens ist. und auch zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Jetzt wichtig für uns, denn Gott hat beschlossen, ihn mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Jetzt kann man sich fragen, was hat das aber mit mir zu tun? Und weiter geht's in Kolosser 1. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Und was hat Jesus dann dafür getan, kann man sich fragen? Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde da. Die Frage ist, was können wir nun tun? Und hier weiter im Text von Kolosser 1 steht, wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Ich finde diese Kolosser-Verse hier aus Kolosser 1 so tief, weil da genau das Evangelium drin steckt. Diese gute Nachricht, die Jesus uns geben möchte. Die gute Nachricht ist des Evangeliums ist genau das, warum ich Christ geworden bin. Jesus, der an diesem Kreuz hängt, nackt, ausgezogen, ausgelacht von allen um ihn herum, gedemütigt, entblößt, zu Unrecht verurteilt, für Geld verraten, und seinen besten Freunden verraten, mit denen er so viele Jahre umhergegangen ist, in die er investiert hat, in die er Zeit investiert hat. Und dieser Gott, der gleichzeitig Mensch ist, hängt dort an diesem Kreuz, erlebt eine Trennung von seinem Gott, von dem er alle Privilegien und Rechte aufgegeben hat, um auf diese Welt zu kommen, damit die Trennung zwischen uns, die wir nicht rein sind, die wir so viel Schuld auch auf uns geladen haben, um diese Trennung zwischen uns Menschen und Gott aufzulösen. Und dieser Gott und dieser gleichzeitig Mensch hängt am Kreuz und sagt, ich bin da, um euch zu vergeben. Ihr dürft zu mir beten und bei mir ist Vergebung. Ich möchte eure Schuld nehmen. Und dieser Gott, dieser gleichzeitig Mensch, hängt am Kreuz und stirbt. Und die ganze Welt ist leise und alle Leute denken, jetzt ist es vorbei. Gott ist tot. Gott ist gestorben. Und doch am dritten Tag passiert etwas Unglaubliches. Jesus steht wieder auf. Er wurde begraben, er war richtig tot und dann am dritten Tage ist er wieder auferstanden, hat er mit dem Tod besiegt. Er hat den Tod überwunden. Das, was wir Menschen nicht kontrollieren können. Wir versuchen alles zu kontrollieren. Wir versuchen uns selbst Babys zu kontrollieren, zu überlegen, wie sollen die Hautfarbe haben und diese Augenfarbe und diese Haarfarbe. Wir Menschen versuchen, mit allem irgendwie unsere Fingerchen mit reinzubringen. Aber wir haben keine Kraft über den Tod, wir haben keine Kontrolle über den Tod. Aber Jesus hat sogar den Tod überwunden. Er war richtig, richtig tot und ist wieder auferstanden und zum Leben gekommen. Und deswegen finde ich diese Frage so gut, die hier im Kolosserbrief auch beantwortet wird. Was können wir nun tun? Viele von euch haben das Evangelium schon angenommen. Viele von euch sind Christen geworden. Viele von euch sind jeden Tag mit Gott unterwegs und beten und wissen, dass da Vergebung ist, dass unser Herz Kraft findet, dass unser Herz Freude findet, dass unser Herz weiß, wo es hingehört, wenn es Probleme gibt, wenn es auch Freuden gibt. Wir dürfen auch unsere Freuden mit Jesus teilen. Er hört uns so gerne zu. Was hier jetzt steht, was sollen wir tun, ist, wir sollen uns nicht davon abbringen lassen. Und das ist auch mein Gebet für euch heute Morgen, dass ihr euch nicht von dieser guten Botschaft abbringen lasst. Aber ich habe die Sorge, und das, was ich oft sehe, ist, dass so viele von uns sagen, aber ich habe so viele Ablenkungen und Versuchungen, die mich davon abbringen wollen. Kann Jesus mich überhaupt verstehen? Weiß Jesus eigentlich, was mich gerade beschäftigt? Und deswegen habe ich auch gedacht, dass das das Thema meiner Predigt sein soll. Und zwar, kann Jesus, der gleichzeitig Gott und Mensch ist, mich überhaupt verstehen? Und deswegen mein letzter Punkt, kann Jesus meine Probleme, meine Ablenkungen, meine Versuchungen, all das, was mich beschäftigt, überhaupt verstehen? Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Vielleicht ist der eine unter euch auf Partnersuche. Das heißt, der eine oder andere von euch wünscht sich sehnlichst eine Partnerin oder einen Partner für sein Leben, fühlt sich allein, fühlt sich oft auch vielleicht vergessen von Gott. Und ich finde es spannend zu sehen, dass Jesus auch Single war. Ich glaube, Jesus kann euch ganz besonders verstehen, weil ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich jetzt rein interpretiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus natürlich auch die Ehepaare in zu seiner Zeit gesehen hat. Und immer wieder gesehen hat, dass er quasi dieses Gegenüber, dieses menschliche Gegenüber nicht hat, weil er ja gleichzeitig Gott und auch Mensch war. Vielleicht hilft euch das daran zu denken, Jesus war auch Single. Jesus ist auch alleine durch die Welt gegangen, ohne Partnerin oder Partner. Vielleicht fühlt sich der eine von euch rastlos. Weiß nicht so genau, wo soll ich eigentlich hingehen, soll ich an diesem Ort bleiben, soll ich da bleiben, soll ich woanders hingehen. Eins und ich, wir überlegen oft, ob wir in Berlin bleiben oder ob Gott uns irgendwo anders hin haben möchte. Und ich glaube, wir sind oft rastlos und wissen nicht so genau, ach, was muss ich als nächstes machen. Ich kann es irgendwie gar nicht so genießen, wo ich jetzt gerade bin, sondern denke gleich wieder, was muss ich morgen machen, was muss ich übermorgen machen, was kommt nächstes Wochenende und so weiter und so fort. Und da hilft es vielleicht zu wissen, dass Jesus das verstehen kann, weil Jesus hatte auch keine Bleibe. Jesus hatte auch kein Haus, wo er sich zurückziehen konnte. Jesus hatte auch keinen Ort, wo er mal sagen könnte, ach, hier in meinem Garten kann ich mal die Beine hochlegen. Nein, wir lesen an ganz vielen Stellen in der Bibel, dass Jesus sagt, dass Jesus sich von dieser Menschenmenge davonstiehlt und sagt, ich brauche meine Ruhe, ich brauche meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel, ich brauche auch einfach mal diese Zeit, wo ich auftanken kann. Vielleicht geht es euch da auch ganz genauso, dass ihr oft zu viele Menschen um euch herum habt und gar nicht so richtig Zeit für euch alleine habt. Und da denkt vielleicht auch mal an Jesus, dass selbst Jesus, der Gott und Mensch gleichzeitig war, dass selbst der Zeit brauchte, um sich mal davon zu stehen, um zu beten, mit seinem Vater im Himmel in Kontakt zu sein. Obwohl er gleichzeitig auch schon Gott war und ist. Aber ich denke mir oft, wenn selbst Jesus diese Zeit brauchte, um wegzugehen von all diesen Menschen, denen er natürlich helfen konnte und denen er natürlich Gutes tun konnte und heilen konnte. Aber wenn selbst Jesus sich mal wegziehen muss von so vielen Menschen, wie viel mehr brauchen wir das? Wie viel mehr brauchen wir diese Stille, diese Zeit mit Gott, um wieder aufzutanken? Vielleicht geht es euch auch wie mir oft, dass ihr Menschen um euch herum habt, denen ihr eigentlich gern was beibringen möchtet, denen ihr gern was sagen möchtet, weil ihr denkt, oh, das ist wirklich wichtig für dein Leben, bitte hör mir doch zu. Aber vielleicht die euch nicht verstehen, die euch nicht zuhören wollen, vielleicht eure Eltern, vielleicht eure Kinder, auch Schüler, Freunde, Großeltern. Und da denke ich auch immer wieder an Jesus, der mich da sehr gut versteht, der uns da sehr gut versteht. Weil Jesus hatte auch 12 Jünger und wir lesen an vielen Stellen, wo Jesus zu ihnen sagt, habt ihr es immer noch nicht verstanden, was ich euch erzählt habe? Wie lange muss ich noch mit euch hier verweilen? Wie lange muss ich euch das alles noch erzählen? Wie lange muss ich immer wieder dasselbe sagen, damit ihr es endlich mal begreift? Also wenn ihr das nächste Mal Frust habt, weil jemand euch nicht zuhört und euch nicht versteht, wisst, dass Jesus genau das versteht, dass Jesus da genau zugegangen ist und dass Jesus euch da wirklich auch beisteht. Vielleicht hat der eine von euch auch unehrliche oder wenig echte Freunde. Vielleicht habt ihr auch damit zu kämpfen, dass ihr Probleme mit euren Freunden habt, weil ihr nicht genau wisst, warum geht der jetzt einfach weg, warum ist der nicht so loyal, wie ich mir das gewünscht habe. Warum ist der unehrlich? Warum hat er über mich gelästert? Warum hat er das und das getan? Und hier auch wieder meine Ermutigung für euch, dass Jesus das auch super verstehen kann. Weil Jesus auch an einer Stelle sagt, ihr kommt alle her zu mir und nennt mich Freund und Herr und Herr. Und ihr tut sogar Wunder in meinem Namen. Aber euer Herz ist nicht am rechten Fleck. Geht weg von mir, denn ich kenne euch nicht. Oder mein letztes Beispiel. Vielleicht kennt ihr auch diese Menschen, die euch auf Arbeit scheitern sehen wollen. Die nicht wollen, dass ihr der Größte oder die Größte der Arbeit werdet. Die nicht wollen oder die nur darauf warten, dass ihr irgendwas falsch macht, um euch zu kränken, um euch zu schwächen, um euch anzuschwärzen. Und das hatten wir auch vorhin schon in diesem Vers, denke ich auch immer wieder an Jesus, der das so gut nachvollziehen kann. Weil egal wo Jesus war, egal wo Jesus lehrte, wir sehen immer am Ende dann von dieser Geschichte diesen Vers und die Leute, die führenden Leute zu dieser Zeit, versuchten einen Weg zu finden, um Jesus zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus, der Gott ist, der das eigentlich gar nicht nötig hat, unter den Menschen zu weilen, tut Dinge, heilt zum Beispiel, heilt eine Person am Sabbat, an einem jüdischen Feiertag, und die Leute um ihn herum suchen aber nur, dass er was falsch macht, um ihn zu töten. Ich hoffe, ihr seht durch diese ganzen Beispiele, dass Jesus uns versteht, dass Jesus alles versteht, was uns beschäftigt, und dass er auch mit menschlichen Problemen zu kämpfen hatte, wie wir. Und doch im Gegensatz zu uns, steht in Hebräer 4, Vers 15, steht, Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Ich finde, hier sieht man ganz besonders diesen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Gleichzeitig Gott, gleichzeitig Mensch. Dieselben Versuchungen, die ich in meinem Leben durchlaufe, kennt Jesus. Die sind ihm nicht fern. Und doch ist er Gott, weil er hat nicht gesündigt, auch wenn er diese Versuchungen verstehen kann. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr es auch erkennt, dass Jesus uns versteht, dass Jesus mit offenen Armen dasteht und sagt, kommt zu mir, ich verstehe euch, versteckt euch, ich habe nicht eure ganzen Masken auf dem Gesicht und versucht so fromm zu tun vor mir, sondern kommt zu mir mit all dem, was ihr wirklich habt und was wirklich in euch drin ist, weil ich verstehe euch und ich bin auch als Mensch auf dieser Welt gewesen und ich kann mich in euch hineinversetzen. Er weiß, wie sich Sachen anfühlen und das obwohl oder gerade weil er Gott ist. Versteckt euch nicht. Und abschließend hier mit Paulus Versen zu sagen, in Philipper 2, 10 bis 11, was sollte jetzt die Konsequenz daraus sein, dass wir verstanden haben, dass Jesus gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch war, auf diese Erde hier gekommen ist und nicht selbstsüchtig daran festhielt, Gott zu sein. Die Konsequenz daraus sollte sein, in Vers 10 und 11, dass wir einmal auf die Knie fallen und dass wir Gott anbeten, so wie es hier steht. Und dass jeder ohne Ausnahme zur Ehre Gottes des Vaters bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Und ich wünsche mir das so für euch, für mich, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn in unserem Leben bekennen, anerkennen, vor anderen Leuten bezeugen. Weil wie ihr seht, er hat so viel aufgegeben für uns. Er hat sich so klein gemacht, so arm gemacht für uns, obwohl er Gott und Mensch war und ist. Ich möchte gerne mit uns beten.